Ja, liebe Gemeinde, ich freue mich, dass ich heute Morgen wieder hier bei euch in Überlingen sein kann. Und ich habe so gestern darüber nachgedacht. Eigentlich bin ich jetzt schon viele Jahre bei euch und freue mich, dass ich immer wieder zu euch kommen kann. Mancher gute Kontakt ist entstanden und ich freue mich immer, wenn ich so ein bisschen was auch von eurer Gemeinde höre oder auch mal auf der Homepage lesen kann. Das ist eine ganz tolle Sache. Vielleicht noch ein Wort ganz vorher dran, so steht es nicht in meinem Konzept. Ich möchte mich einfach bedanken für den Lobpreis, der hat mein Herz berührt. Die Worte, die haben mein Herz berührt. Und wenn ihr seht, dass ich dann nicht mitsinge, dann liegt es das daran, dass wenn ich mitsinge, dann steigere ich mich so rein, dass ich keine Stimme mehr habe zum Predigen hinterher. Das wollte ich euch jetzt nicht antun. Aber welche wunderbaren Worte sind uns da gesagt worden. Wie ist uns Gott gerade groß gemacht worden? Vielen, vielen Dank. Ihr habt mich da ein Stück weit hineingenommen. Danke dem Lobpreisteam. Natürlich habe ich auch heute Morgen gefragt, Herr, was möchtest du mir oder durch mich der Gemeinde hier sagen? Und es hat nicht lange gedauert, dann ist mir sofort ein Text wichtig geworden, und zwar der Psalm 100. Und ich habe darüber nachgedacht, ich bin jetzt schon viele, viele Jahre Christ, ich habe noch nie eine Predigt über Psalm 100 gehört. Obwohl es einer der bekanntesten Psalmen ist, wahrscheinlich sogar der bekannteste Psalm, vielleicht Psalm 23 noch ausgenommen, und es ist eine der bekanntesten Bibelstellen überhaupt. Aber ich habe noch nie eine Predigt darüber gehört. Ihr seid jetzt die Ersten. Ich predige selber auch. In diesem Psalm geht es um das Lob und den Dienst an Gott. Wir lesen gemeinsam in der Übersetzung nach Martin Luther, und zwar in der Übersetzung, die ganz neu herausgekommen ist, dieses Jahr, zum Jahr der Bibel, zum Lutherjahr, wurde eine neue Bibel aufgelegt, eine neue Lutherübersetzung, die Lutherübersetzung 2017, kann ich euch nur empfehlen. Ich habe ein bisschen die ältere Luther genommen, ich lese es eigentlich in der, weil mir die Formulierung da sehr gut gefallen. Ich habe den Text auf die Folie mit draufgebracht. Ihr könnt sie also auf der Folie mitlesen. Ein Psalm zum Dankopfer. Jauchzet dem Herrn alle Welt. Dienet dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Gehe zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Der Psalm 100 ist ein Psalm, der von dankerfüllter Anbetung spricht und ist auch deswegen sehr beliebt gewesen und auch heute noch im Volke Gottes. Und oft wird er täglich auch heute noch gebetet. Auch heute noch ist der Psalm 100 ein Psalm, der viele Musiker inspiriert, neue Lobpreisverse zu formulieren. Und viele unserer Lobpreislieder haben ihren Ursprung und ihr Gedankengut aus dem Psalm 100. Schon im ersten Vers fordert uns der Psalm auf: Jauchzet dem Herrn alle Welt. Diese Worte stammen aus einem Vers, zwei Psalme vorher, aus dem Vers 98. In Vers 4 sind diese Worte auch schon aufgegriffen. Das Wort Jauchzen beschreibt Freudetöne ausstoßen. Und ich habe daran gedacht, mein Sohn hat eine 8 Monate alte Tochter. Und ich habe so ein bisschen, so ein Stück weit eine Ahnung davon bekommen, was es heißt zu jauchzen, wenn ich mitkriege, wie dieses Mädel, wenn sie sich über irgendwas freut, anfangen zu jauchzen. Da erschallt der ganze Raum. Das ist eine wahre Freude für mich, als Opa sowieso. Es ist herrlich. Der Begriff Jauchzen taucht auch bei David auf. Und so zogen David und die Ältesten von Israel und die Obersten der Tausendschaften hin, um die Lade des Bundes des Herrn aus dem Hause Obed-Edoms heraufzuholen mit Freuden. Und in Vers 28, Und ganz Israel brachte die Lade des Bundes des Herrn hinauf mit Jauchzen und mit Hörnerschall und mit Trompeten und mit Zimbeln, musizierend, mit Harfen und Zittern. Und wer die Geschichte weiterliest, der erlebt, dass seine Frau David angreift und sagt, du springst da rum wie so ein junger Gott und lobst den Herrn, wie sieht denn das von den anderen aus? Er konnte nicht anders, als den Gott dieses Lob zu bringen. Er konnte nicht anders, als die Bundeslade mit hinauszubringen, weil er wusste, die Bundeslade ist das, wo Gott sagt, hier bin ich mitten unter euch. Und David kann nicht anders, als zu jauchzen. Die Freude Davids über die Bundeslade war so groß, dass er nicht anders konnte, als vor lauter Freude zu jauchzen, zu jubeln, zu tanzen, um die Bundeslade zu begleiten. War es für ihn doch klar, dass nun Gott mitten unter ihnen wohnt, mit der Bundeslade. Das Jauchzen aus Psalm 100 beschreibt auch ein Jauchzen, wie es von getreuen Untertanen geschieht, wenn sie ihren guten König sehen, wie er ihnen entgegenkommt. Und wir haben doch den allergrößten König in Gott, der allein es würdig ist, ihn anzubeten, ihm zu jauchzen, ihm zu huldigen. Wir haben es vorher in den Liedern gesungen. Gott fordert uns auf, dem Herrn zu jauchzen, weil er dies von seinem Volk für seine Taten und Gnadenerweisungen auch erwarten darf. Mit Jauchzen ist nicht das Umherjucken gemeint, das die Narren jetzt momentan in dieser närrischen Zeit vollbringen, weil es eben gerade an der Zeit ist. Mit Jauchzen ist auch nicht die ausgelassene Freude gemeint, die ich mache, wenn ich gerade mal was ganz Tolles erlebt habe. Nein, mit dem Jauchzen ist eine Grundhaltung des Herzens gemeint, das dann in dieser körperlichen Bewegung Ausdruck findet. Eine Grundhaltung des Herzens, das sich selbst dann noch an der Gegenwart des Herrn erfreuen kann, wenn es auch gerade mal im Leben nicht so gut läuft. Wenn ich gerade mal im Leben am Verzweifeln bin, wenn ich alles hinschmeißen möchte, weil ich einfach im Moment nicht zurechtkomme. Dann kann ich nämlich auch dann noch in meinem Herzen jubeln, ganz still und ganz leise, weil ich weiß, dass hinter all dem Leid, hinter all den Widrigkeiten des Lebens, dieser Herr steht und mich auffängt und es einfach gut ist. Und ich weiß, dass er es einfach gut mit mir meint, auch wenn ich es gerade nicht sehen kann. Auch wenn das Leid und das Drumherum mir momentan gerade das Licht nimmt. Jauchzet dem Herrn, kann das Stille dennoch sein, das übrig bleibt, wenn die Trauer über den jungen Menschen hier in der Gemeinde, der sich das Leben genommen hat, mir die Luft zum Atmen nimmt. Weil ich ganz tief innen drin weiß, dass der Herr Jesus den Tod überwunden hat und dass Jesus dem Tod die Macht genommen hat. Jauchzen ist das Dennoch des Herzens. Und das kann ich nicht im Kopf wissen. Das kann ich nicht im Kopf begreifen. Das kann ich nur mit dem Herzen erfassen. Und ein Herz mit einem solchen tiefen Vertrauen zu Gott, dass mich das Tod selbst nicht mehr kaputt machen kann, das kann man sich nur schenken lassen. Erinnert ihr euch an die Jahreslosung? Ich schenke euch ein neues Herz und gebe euch einen neuen Geist und lege einen neuen Geist in euch. Gott schenkt euch dieses Herz. Dieses Herz, das dieses Vertrauen in ihn zum Ausdruck bringt. Manchmal nicht mit Worten, aber mit einer tiefen Gewissheit. Ich bin sein Kind. Vers 2. Dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Wenn ich begriffen habe, wer der Herr ist und was er für mich getan hat, dann kann ich ihm doch ganz vertrauen. Wenn ich einen Menschen habe, wo ich weiß, das Allerbeste, was der für mich will, der will das Allerbeste für mich, dem kann ich doch vertrauen. Dem kann ich doch auch glauben, wenn ihr mir sagt, tu mal dies oder das, wenn ich auch nicht verstehe, in dem Moment, diesen Schritt. Und Gott ist doch noch viel größer. Und wenn ich dann manchmal den Schritt nicht verstehe, den Gott mir zeigt, dann darf ich ihm dennoch dienen und diesen Schritt gehen, weil ich weiß, dass es das Beste für mich ist. Wie viel mehr ist unser Herr als ein Menschen neben mir, dem ich ganz und gar vertrauen kann? Er kennt mich doch viel besser, als ich mich selbst kenne. Er hat mich gemacht. Vers 3. Er kennt meine Gedanken. Er kennt mein Denken. Er kennt mein Handeln. Er kennt meine Grenzen. Und er kennt auch mein Versagen. Meine Ängste. Mein nicht mehr zurechtkommen. Mein ich krieg's einfach nicht hin. Ich bin begeisterter Hobbyfotograf. Und manchmal ziehe ich einfach samstags morgens mit meiner Kamera los und entdecke ganz tolle Motive. Dann ziehe ich meine Kamera raus und denke, shit, schon wieder vergessen, wie diese Einstellung funktioniert. Das Ding hat einfach so viele Funktionen. Und dann ziehe ich mein Handy raus, da habe ich nämlich die Anleitung von meiner Fotokamera drauf und gucke nach, wie muss ich das Ding nochmal einstellen. Und dann komme ich nach Hause und dann spiele ich das Foto auf meinen Rechner und da habe ich tolle Programme, mit denen ich das Bild bearbeiten kann. Ich habe mir ein neues Buch gekauft zu Photoshop. 1200 Seiten. Meine Frau hat das Buch angeguckt, liest du es alleine. Da kann ich mich begeistern. Aber wenn ich das Programm bedienen möchte und die Funktionen in diesem Programm herausrufen möchte und das Bild optimal bearbeiten möchte, dann muss ich diese Anleitung lesen. Dann muss ich wissen, wie das Programm tickt. Und ich habe doch eine ganz tolle Anleitung zu Hause. Eine Anleitung, die mir zeigt, wie mein Leben funktioniert. Eine Anleitung, die mir Gott gegeben hat, um mein Leben in den Griff zu kriegen. Eine Anleitung, die mir zeigt, wie ich meinem Herrn wirklich dienen kann. Auch dann, wenn ich nicht verstehe, wie seine nächsten Schritte für mich sind. Die Bibel ist meine Anleitung, wo Gott mir ganz nah begegnet. Und wo Gott mir auch einfach Schritt für Schritt zeigen möchte. Und wenn ich dieser Anleitung folge, dann kommt was Tolles raus. Dann kann ich mit Freuden den Herrn dienen. Weil ich eben nicht mehr darauf angewiesen bin, nur auf mich selber zu sehen. Weil ich nicht mehr darauf angewiesen bin, aus meiner eigenen Kraft zu wursteln. Selbstverwirklichung, das große Zauberwort unserer Zeit. Was denn bitte soll ich selber verwirklichen? Mein eigenes, egozentrisches, auf mich selbst gerichtet sein? Ich glaube, unsere Psychiatrien sind voll von Menschen, die nur sich selbst im Mittelpunkt sehen. Die nur sich selbst im Mittelpunkt haben. Ich bin froh, dass ich jemanden habe, auf den ich schauen kann, der mir Wegweisung für mein Leben gibt. Dass ich nicht darauf angewiesen bin, nur auf mich selbst zu schauen. Und Gott kennt mich doch ganz genau. Vers 3 sagt es uns doch ganz klar. Er, der Herr, hat mich gemacht und nicht ich selbst. Er kennt mich doch. Er weiß doch, was die beste Anleitung für mein Leben ist. Er weiß doch, wie ich ticke. Er hat mich gemacht zu seinem Schaf, zum Schaf auf seiner Weide. Und hey, was kann es für ein Schaf Besseres geben, als zu einem Hirten zu gehören, der mich will? Der Hirte sorgt doch dafür, dass es frisches Gras gibt. Der Hirte sorgt doch dafür, dass ich zum frischen Wasser komme. Der Hirte pflegt mich doch, wenn ich verletzt bin. Und der Hirte lässt seine ganze Herde stehen, nur um mich zu suchen, wenn ich mal wieder davonlaufe. Hey, was gibt es Besseres, als Schaf von dem Hirten Jesu zu sein? Und dann habe ich doch allen Grund, dankbar zu sein, mit Freuden zu dienen und zu frohlocken. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Ja, wir haben einen großen, heiligen Gott. Und wenn wir manche Passagen im Alten Testament lesen, dann merken wir erst, wie groß und heilig dieser Gott ist. Hier zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Hier ist das Bild des Tempels aufgegriffen. Ich habe euch ein Bild vom Tempel mitgebracht. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen. Der Tempel hat eine Mauer. Und in diesen Tempel hinein kommt man durch das Tor, geht ein zu seinen Toren. Dann gibt es den Vorhof der Frauen. Ja, das ist hier so ungefähr. Dann dahinter gibt es der Vorhof der Männer. Und da hinten ist der Vorhof der Priester. Und da oben, das ist dann das Heiligtum. Und da innen drin in dem Heiligtum ist das Allerheiligste. Kommt hinein zu seinen Toren. Der Tempel war für das Volk Israel der Ort, wo Gott dem Volk gesagt hat, hier bin ich zu Hause. Und wenn das Volk kam und angebetet hat, die Frauen hier und die Männer eben ein bisschen weiter hinten, dann sind sie gekommen, weil sie wissen, hier wohnt Gott, hier kann ich meinem Gott begegnen. Hier darf ich Gott anbeten. Gott wohnt mitten unter uns. Und dieses Anbeten, dieses kommt zu seinen Toren, das kann überall dort stattfinden, wo Gott gelobt wird. Das kann hier in der Gemeinde sein. Das kann in meinem Hauskreis sein. Das kann in einer Gruppe sein, wo ich mich zusammentreffe, in meinem Gebetskreis. Kommt zu seinen Toren. Kommt in den Vorhof mit Loben. Ist dort, wo Gott im Mittelpunkt steht. Hinter dem Vorhof, wie schon gesagt, ist der Vorhof der Priester. Ja, mach mal das Bild, ist okay. Also hier nochmal der Vorhof der Frauen und das hier ist der Vorhof der Priester. Und dann ging man hier rein in das Heiligtum und dahinter, das habe ich jetzt kein Bild davon, war abgetrennt durch einen Vorhang das Allerheiligste. Die Heiligen, in das Heiligtum hinein durften nur die Priester. Hier vorne war das Volk, hat Gott angebetet und gelobt und gepriesen und hineingegangen sind die Priester in das Heiligtum. Und haben dort Gott gelobt. Und einmal im Jahr, an Yom Kippur, ging der Hohepriester hinein durch das Heiligtum in das Allerheiligste, um dort Gott anzubeten. Und dabei wurde dem Hohepriester ein Seil um die Hüfte gebunden. Und er ging hinein in das Allerheiligste. Warum ein Seil? Gott war so heilig, dass ein Fehler des Hohepriesters dazu führen konnte, dass der Hohepriester sterben musste. So heilig war Gott. Und dann war dieses Seil da, an dem der Hohepriester herausgezogen wurde, weil niemand in das Allerheiligste hinein durfte. Das war nur einmal im Jahr dem Hohepriester vorbehalten. Wir kriegen eine Ahnung davon, wie heilig Gott war oder Gott ist auch heute noch. Und an dieser Stelle darf ich mal fragen, wie begegnen wir eigentlich diesem